Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie wird Radio zu Kammermusik? Womit ist das Whitney Museum of American Art erst jetzt seinem Auftrag wirklich gerecht geworden? Und wer erhält morgen den Cervantes-Preis? Themen dieser Stunde. Vor 87 Jahren wurden sie gegründet, die Wittener Tage für neue Kammermusik, längst das größte Festival seiner Art. Patrick Hahn ist der neue Chef, aber die Ausgabe 2023 wurde noch in weiten Teilen von Harry Vogt vorbereitet, der das Festival über 30 Jahre geprägt hat. Heute Abend sind die Wittener Tage zu Ende gegangen, nicht ohne das Radio zu experimenteller Musik zu machen.
Nachrichten und Kommentare, die Welt.
Ja, dann sind Sie doch sozusagen Familienmitglied.
Das kann man so sagen.
Kann man wo sagen?
Kann man wo sagen?
Yes.
Yes.
Ja.
Ja. Hey.
Ja.
Raso, Mama.
Hey. Raso, Mama.
Jan Florian Fuchs hat alles gehört, was in Witten von Freitag bis heute Abend geboten wurde. Haben sich im Radiostück mehrere Kanäle übereinander gelegt? Was ist das?
Das ist das Projekt Schaltpunkt von Manus Tsangaris, ein Komponist, der seit vielen Jahren Witten verbunden ist. Er hat dort meistens Klangkunstprojekte realisiert. Man konnte etwa in eine ehemalige Zeche gehen oder auch in die Natur. Dort hat er dann eben verschiedene Installationen gemacht. Es gab auch mal, da erinnere ich mich noch besonders gerne dran, auf dem Motorschiff Schwalbe konnte man auf der Ruhr entlang schippern. Und dann gab es auf dem Schiff und auch am Rand, also wenn man ans Ufer schaute, gab es so verschiedene Aktionen. Man wusste nicht genau, was ist echt, was ist wirklich inszeniert. Dafür steht Tsangaris. Und jetzt kommt er eben nochmal, kommen mehrere Aspekte eigentlich hier zusammen. Er thematisiert das Radio wirklich als Medium. Verschiedenste Stationen, unter anderem im Saalbau in Witten, wo man in die Eingeweide dieser Veranstaltungsstätte hineingehen konnte etwa und an verschiedenen Stationen mitbekommen hat, wie Radio produziert wird. Es gab eigene Talkshows, es wurden Leute gefragt, was bedeutet Ihnen das Radio und wie fühlen Sie sich, wenn Sie jetzt angesprochen werden. Also ein sehr, sehr vielfältiges Projekt und wir haben es schon gerade gehört, immer wieder diese Überlagerung verschiedener Ebenen. Das spielt eine große Rolle. Es gab auch einmal Nachrichten, die, wenn man genau hingehört hat, aber nicht die echten WDR-Nachrichten waren, weil da kam als dritte Meldung gleich schon, dass die Wittener Tage eröffnet wurden und das wäre dann im regulären Nachrichtenprogramm etwas ungewöhnlich. Also auch eine Mischung aus Fakt und Fiktion.
Witten heißt ja eben immer auch Uraufführung. Was hat Ihnen in diesem Jahr am besten gefallen?
Es gab eine ganze Reihe von Stücken, die ich sehr spannend fand, etwa Disputatio von George Lewis, ein schwarzer Komponist, der sich auch einen schwarzen Philosophen vorgenommen hat, so ein Fastzeitgenosse von Immanuel Kant, nämlich Anton Wilhelm Amo, der kam eigentlich ja als Sklave, als Diener in den Westen nach Europa, wurde aber dann dort recht schnell erfolgreich, weil auch einfach seine Herrschaften wirklich gesagt haben, nein, nein, also dieser Status eines Dieners, den lässt du mal schön bleiben, du gehst deinen eigenen Weg und es wurde ein renommierter Akademiker und diese Disputatio, also wirklich die Verteidigung einer Doktorarbeit, die hat Lewis in eine quirlige, virtuose Klangsprache, finde ich, verwandelt. Es gab ein schönes Projekt im Märkischen Museum von Christian Mason, das heißt Invisible Threads, also nicht Threads, die Bedrohung, sondern Threads, Fäden. Und da gab es zwei Möglichkeiten. In diesem Museum konnte man zugehen auf verschiedene Musikerinnen und Musiker und Klangereignisse, gleichsam selber heranzoomen oder sich heranzoomen lassen. Oder aber das Ganze ist auch als eine Radioproduktion entstanden von 70 Minuten Spielzeit mit ganz, ganz fein filigranen Momenten und einer hohen, hohen Sinnlichkeit. Und ein Komponist, dem ich immer gerne folge, Márton Illescs, der hat ein neues Stück auch vorgestellt. Der arbeitet sehr, sehr skrupulös und versucht eigentlich oft mit begrenztem Material wirklich einen weiten Klangraum zu erschaffen. Und das ist gleichsam etwas, was man über viele Jahre bei ihm verfolgen kann. Da gab es auch ein neues, sehr starkes Stück, fand ich.
Im Fokus stand dieses Jahr Carola Baukholt, die schon öfters ihre Musik in Witten präsentiert hat. Was war von ihr zu hören? Wie lässt sich ihre Arbeit überhaupt charakterisieren?
Ja, sie arbeitet viel mit Alltagsgeräuschen und versucht es sehr ehrlich zu machen, also nicht so viele Schichten drüber zu legen, sondern das, was sie gleichsam hört, was sie der Realität ablauscht oder aufzeichnet, dann eben zu integrieren. Das passierte in einem Stück, wo es um das arktische Eis ging, beziehungsweise das Schmelzen des Eises, wo man diese elektronische Welt hat, also aufgenommene Knacklaute dieses Eises mit einer Partie für Geige, die live gespielt wurde. Und ein Projekt, das während der Corona-Zeit nur virtuell zu erleben war und jetzt eben erstmals aufgeführt wurde, das Witten-Vakuum, das hat vielleicht schon so ein bisschen Kultstatus. Ich sag sofort, worum es geht, aber wir müssen es zuerst unbedingt anhören.
Was?
Was in aller Welt ist das? Das ist die große Frage. Das sind zwei Performerinnen mit Staubsaugern. Und das ist auf der einen Seite natürlich total witzig, ironisch und auf der anderen Seite ist es aber wahnsinnig kompliziert, weil man braucht natürlich eine Spieltechnik, um mit diesen Staubsaugern wirklich umgehen zu können und da eben so ein Vokalkunstwerk draus zu schaffen. Und Baukold arbeitet an so einem Stück durchaus nicht mal eben eine Stunde und sagt, dann nehme ich zwei Haushaltsgeräte, sondern das ist oft ein langer, langer Prozess über Wochen und Monate, sowas zu konzipieren und dann auch umzusetzen. Und das hat schon einen großen Reiz, einen großen Charme, finde ich.
Welche Bilanz dieses Jahres ziehen Sie, bevor im nächsten Patrick Hahn wirklich im Ring steht?
Das ist nochmal ein starker Jahrgang, der auch nochmal einige der Namen eben aus der Zeit von Harry Vogt hier präsentiert. Das wird sich sicher ein bisschen ändern. Jeder Intendant, jede Intendantin bei so einem Festival setzt natürlich eigene Nuancen. Vogt hat ja immer diese Balance geschaffen aus eben bekannten Namen und ein paar Entdeckungen im regulären Programm und eben dieser Klangkunst à la Manos Tsangaris. Das ist natürlich etwas, was in Witten, denke ich, fortgesetzt werden wird, weil dieser Ort setzt ja einfach auch bestimmte Dinge voraus. Man hat die Konzertsäle, ist aber schnell in der Natur und da bietet sich an, eben eine Neuentdeckung von Räumen, wo man Musik machen kann und auch auf die Bevölkerung zugeht. Das war auch immer so ein Merkmal, dass man also die Einwohnerinnen und Einwohner von Witten gleichsam mit integriert hat.
Die Wittener Tage für neue Kammermusik. Jörn-Florian Fuchs über die Ausgabe 2023, die heute Abend zu Ende gegangen ist. Joan Quick to See Smith. Sie war bereits 80 Jahre alt, als die National Gallery of Art in Washington eine Arbeit von ihr ankaufte, die erste Kunst einer Indigenen überhaupt. Das war vor 3 Jahren. Eine große Lebenswerkschau unter dem Titel Memory Maps richtet ihr nun das Whitney Museum für American Art in New York aus. Andreas Roberts über die Künstlerin und ihren langen Weg.
Joan Quick to See Smith wurde 1940 als Bürgerin der Confederated Salish and Kootenai Nation in Montana geboren. Schon als kleines Kind wusste sie, dass sie Künstlerin werden wollte.
I think when you're a child,
Für viele von uns ist es einfach etwas, mit dem wir geboren werden, ob wir nun die Gabe haben, Musik zu machen oder Theater zu spielen. Ich habe das bei meinen eigenen Kindern und Enkeln bemerkt, als sie noch Babys waren.
Aber als sie dann in den 60er Jahren Kunst studieren wollte, winkten ihre Lehrer ab. Es sei schon schwierig genug, als Künstlerin zu überleben, aber für eine indigene Frau praktisch unmöglich, erzählt sie. Doch trotz aller Hürden habe sie Kunstpädagogik und später dann Kunst in Albuquerque, New Mexico studiert.
Wir waren immer auf den Margins.
Nun, wir waren immer am Rande der Gesellschaft. Selbst wenn wir hier in New York eine Ausstellung hatten, wurde sie nicht besprochen. So habe ich mein Leben gelebt, so wie viele meiner Freunde, so wie viele Künstler of Color. Wir kannten uns alle, aber wir standen immer am Rande der Gesellschaft. Da gab es eine Mauer, eine verschlossene Tür.
Aber persönliche Verbindungen nach Europa und insbesondere nach Deutschland eröffneten Möglichkeiten, ihre Arbeiten zu zeigen und zu verkaufen.
Do you know that in the 1970s and the 1980s?
Wussten Sie, dass es in den 1970er und 1980er Jahren drei Privatsammlerinnen und verschiedene Universitäten in Deutschland gab, die in dieses Land kamen und unsere Kunst nach Europa brachten? Ich habe in all den Jahren eine ganze Menge Kunst in Deutschland verkauft.
Over the years, over all these years.
Als 1992 die Entdeckung Amerikas durch Christopher Columbus gefeiert wurde, organisierte sie eine kritische Wanderausstellung, mit der sie auf einen Schlag bekannt wurde. Sie nannte sie The Submulock Show.
The president that was in power at that time.
Der damalige Präsident wollte keine Anti-Kolumbus feiern und entschied, dass es kein Geld für irgendwelche Zuschüsse geben würde. Ich beantragte trotzdem einen Zuschuss über eine einheimische Organisation. Ich bat um 24.000 und bekam 12.000. Ich stellte eine Ausstellung mit 34 indigenen Künstlern zusammen und ging damit auf Reisen. Die Leute sprechen immer noch über diese Ausstellung, weil ich das Wort Kolumbus einfach umgedreht habe.
Ihr Aktivismus richtete sich gegen die offizielle Meinung, dass die amerikanische Geschichte im Grunde erst mit der Ankunft von Kolumbus und den weißen Siedlern aus Europa begann, und gegen viele in der amerikanischen Öffentlichkeit verbreitete falsche Mythen, zum Beispiel, dass das Land, das die Siedler vorgefunden hatten, leer und unbewohnt gewesen oder die Kultur der Menschen in den Reservaten vom Untergang bedroht sei und sie ohne Hilfe der Regierung gar nicht überleben könnten. Viele der sogenannten Maps von John Quincy C. Smith entstanden in dieser Zeit. Großformatige Bilder, in denen sie die US-amerikanische Landkarte mit verschiedenen Motiven kombiniert. Zum Beispiel eine, auf der die Farben alle schnurgeraden Ländergrenzen bis zur Unkenntlichkeit verwischt, Symbole der verschiedenen Stämme Grenzen markieren oder augenzwinkernd den Schriftzug India tragen.
Alle sagen immer, sie ist so mürrisch. Sie erzählt uns von den Dingen, die in der Gesellschaft falsch laufen und wie schlecht wir die Indianer behandelt haben. Und ich finde, sie sehen den Humor gar nicht.
In der Ausstellung Memory Map kann man nun 150 Arbeiten aus mehr als 60 Jahren ihres Schaffens auf drei Ebenen des neuen Whitney Museums sehen. Von ersten Bildern, Grafiken und Zeichnungen bis hin zu Skulpturen, Collagen und Videoarbeiten.
Die Tatsache, dass ich diese Ausstellung hier habe, bedeutet viel. Es geht dabei nicht nur um mich. Es repräsentiert eine große Gruppe von anderen marginalisierten Künstlern, die das genau beobachten. Ich sehe eine Veränderung bei den Museen. Sie haben begonnen, indigene Kunst zu sammeln. Das haben sie vorher nicht getan. Und hier werden noch in diesem Sommer weitere indigene Künstler ausgestellt.
Mit John Quincy C. Smith Ausstellung Memory Map hat das Whitney Museum of American Art nicht nur eine wichtige, längst überfällige Ausstellung ausgerichtet. Es hat damit hoffentlich ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufgeschlagen, mit dem es im Grunde erst jetzt seinen Namen wirklich verdient.
Sean Quincy Smith, Memory Map bis zum 13. August. Hier ist Fazit. Was hat die internationale neue Dramatik zu bieten? Diese Frage versucht die Schaubühne in Berlin seit 23 Jahren zu beantworten. Aus 8 Ländern sind Theatermacher zur aktuellen Ausgabe des Fein Festivals angereist. Vom Auftakt hat Fazit berichtet, heute war Bergfest. Und Barbara Behrendt liefert ihre Halbzeitbilanz.
Das Meer rauscht, die Möwen schreien, dazwischen knattert ein Fischkutter. Als ginge die Sonne auf, fällt langsam Licht auf zwei schäbige Einraumwohnungen zum Publikum hin offen. Links wohnt ein Fischer in seinen 50ern. Nach der harten Arbeit an Bord entspannt er sich täglich mit seinen Kollegen bei einer Schale Udon-Nudeln, vielen Dosen Bier, schlechten Männerwitzen und der täglichen Horoskop-Sendung im Fernsehen. Rechts ist eine demente Dame eingezogen, die von Sohn und Enkeltochter gepflegt wird. Und so fließen die Tage dahin. Der Fischer bekommt eine neue Aushilfskraft, die Oma kippt der Enkelin Suppe übers Kleid. Inszeniert ist das hyperrealistisch. Die Suppe dampft, die dürren Beine der alten Frau zittern beim Gehen. Sehr, sehr langsam kommen einem die Figuren näher. Irgendwann zeigen sich Parallelen zwischen den ungleichen Parteien. Der Fischer findet die amerikanischen Western mit Clint Eastwood lächerlich, der Sohn der dementen Frau, Hemingways, der alte Mann und das Meer. Irgendwas über einen angelnden Opa, erklärt er seine Tochter. Nach diesem Abend versteht man, was der japanische Theatermacher Kuro Tanino, zum ersten Mal beim Feind zu Gast, meint, wenn er in einem Interview das Inszenieren mit der Pflege eines Bonsai-Baums vergleicht. Es brauche, sagt er, viel Geduld. Die eigenen Regieeinfälle müsse man konsequent zurückschneiden. Sein Gastspiel Festung des Lächelns ist alles andere als aufregend, doch es erzählt mit leisem Humor und mit Menschlichkeit von den Beschwernissen des alltäglichen Lebens. Die Absage ans große Geschichten erzählen, das eint die erste Hälfte der Feindgastspiele. Das internationale neue Drama, es kommt bislang fast ohne Drama aus. Zum Auftakt zeigte Tina Setter mit dem Schaubühnenensemble eine handlungs- und spannungsfreie Stepptanzstunde, ein lauer Festivalstart. Es folgte, zum ersten Mal in Deutschland zu sehen, die norwegische Gruppe Susi Wang mit ihrer grotesken Splatter-Komödie Burnt Toast. Die hat auch nichts Weltbewegenderes zu erzählen als Kuro Tanino, sondern bringt eine krude Geschichte über ein toxisches Muttersöhnchen mit, das seine Mama in einem Aktenkoffer durch die amerikanischen Südstaaten trägt und sie sich in kräftigen Schlucken mit Hilfe eines Schläuchleins aus dem Koffer einverleibt. Zumindest aber weiß Susi Wang, wie die Theatertrickkiste funktioniert. Wenn das Muttersöhnchen die Kaiserschnittnarbe seiner Geliebten aufreißt, schmatzt das Fleisch. Wenn der Kannibale in den Bauch der Frau kriecht, verschwindet sein ganzer Körper in ihr bzw. in der Unterbühne. Das Publikum ist angeekelt, genervt, schließt die Augen, die Effektmaschinerie läuft wie geschmiert. Derweil performt die legendäre New Yorker Avantgarde-Truppe The Wooster Group Kryptisches. A Pink Chair will eine späte Inszenierung des 1990 verstorbenen Regisseurs Tadeusz Kantor reenacten. Entschlüsseln lassen sich die Zitate, Lieder, Bilder allerdings nur für Kantor-Spezialisten. Was die besondere Theaterarbeit dieses polnischen Avantgarde-Künstlers ausmacht, lässt sich den ZuschauerInnen kaum mit ein paar Filmsequenzen und zusammenhanglosen Zitaten nahebringen. Petitessen, Grusel, Nonsens, sprödes historisches Metatheater. Bislang ist der Japaner Kuro Tanino mit seinem Fischeralltag und der Bonsai-Regie Höhepunkt des Festivals. Der Gegenwartsdramatik stellt das Programm zurzeit noch kein gutes Zeugnis aus. Und Sprache ist hier nirgends ein zentrales künstlerisches Mittel. Ausgerechnet der Diskurs im Nebenprogramm macht darauf aufmerksam, wie wichtig das einzelne Wort ist und die Art, wie wir Geschichten erzählen. Cedric Jejes Stück Vielleicht, das in den kommenden Tagen gezeigt wird, ist der Anlass für dieses Gespräch über Postkolonialismus. Ein Wort, das für die Aktivistin Marianne Ballet Mudumbu den Horror dessen, was der Westen in Afrika verbrochen hat, krass verharmlost. Kolonie, das klingt ja tatsächlich ein bisschen nach Schrebergarten.
And if we rename, we are redefining destiny. And this is why it is important for me to say Ma'afa.
Mudumbu benutzt das Wort Ma'afa. Das ist Kiswahili und bedeutet so viel wie afrikanischer Holocaust. Denn nur, sagt sie, wenn wir neue Bezeichnungen finden, verändern wir das Los der Dinge. Es sieht ganz so aus, als kämen die thematischen Schwergewichte erst in der zweiten Festivalhälfte auf die Bühne. Jejes Genfer Stück über das afrikanische Viertel in Berlin, ein spanisches Stück über Kindesmissbrauch in katholischen Einrichtungen, ein iranisches Stück über Machtausübung an Mädchenschulen. Ein brisantes Thema sagt natürlich noch nichts über dessen künstlerische Umsetzung. Luft nach oben ist nach den ersten fünf Festivaltagen jedenfalls allemal.
Das Feind-Festival für internationale neue Dramatik noch bis zum 30. April. Weiter geht's jetzt mit Renate Steininger.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die österreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr ist mit dem Preis der Deutschen Shakespeare-Stiftung ausgezeichnet worden. Der Preis wurde in diesem Jahr erstmalig vergeben. Ihr Spiel sei komplex und doppeldeutig, wie die Stücke von Shakespeare, so die Jury. Minichmayr agiere auf der Bühne mit Mut und Lebensfreude und sei immer ganz nahe dran an den Menschen, sagte der Intendant des Schauspielhauses Bochum, Johann Simons, in seiner Laudatio. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Shakespeare-Tage in Weimar statt. Alle 2 Jahre sollen künftig Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens geehrt werden, die sich um das Werk Shakespeares und dessen Verbreitung verdient gemacht haben. Der Film Motherhood von Regisseurin Pilar Palomero über die Schwangerschaft einer Jugendlichen hat den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis des Internationalen Frauenfilmfests Dortmund und Köln erhalten. Er vereine kunstvoll sowohl dokumentarische Elemente mit kraftvollen cineastischen Bildern als auch das Spiel von Laien mit dem professioneller Schauspielerinnen, erklärte die Jury in Dortmund. Der Wettbewerb präsentierte von Dienstag bis Sonntag 8 Spielfilme aus Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indonesien, Mexiko, Palästina und Spanien. Die Preisverleihung in der Dortmunder Schauburg war der Abschluss der 40. Filmfestausgabe. Es ist nach eigenen Angaben Deutschlands größtes Forum für Frauen in der Filmbranche. Auf ihrem Bundesparteitag hat sich die FDP für grundlegende Veränderungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgesprochen. Generell bekennen sich die Liberalen zum bestehenden System. Das Programm müsse aber stärker auf Bildung und Information ausgerichtet werden, heißt es in einem Beschluss. Zudem solle der Rundfunkbeitrag mittel- und langfristig abgesenkt werden. Mit großer Mehrheit sprachen sich die Delegierten dafür aus, Unterhaltungsformate in den Angeboten der Sender zurückzufahren und Doppel- und Mehrfachstrukturen in Redaktionen und Verwaltung abzubauen. Fusionen müssten geprüft werden, hieß es. Die Staatsgalerie Aschaffenburg wird am 3. Mai nach fast 8-jähriger Sanierung wieder eröffnet. Das teilte das Bayerische Kunstministerium mit. Für die Sanierung habe der Freistaat insgesamt 15,7 Millionen Euro ausgegeben. Kunstminister Markus Blume sagte, die Galerie auf Schloss Johannisburg beherberge eine der prachtvollsten Gemäldesammlungen des 18. Jahrhunderts. Der historische Bestand umfasst laut Mitteilung rund 300 Werke von flämischen, holländischen, italienischen, französischen und deutschen Meistern. Neben vielen Gemälden wurden demnach auch das Schlossgebäude und die fürstlichen Wohnräume saniert, sowie das didaktische Konzept der Dauerausstellung erneuert.
Armenien, ein kleines Land, das von der derzeitigen geopolitischen Lage in besonderer Weise betroffen ist, denn sein Schutzpatron ist Russland und die Nachbarn der Iran, die Türkei, Georgien und Aserbaidschan. Aber auch innenpolitisch ist die Situation alles andere als friedlich. Denn wer die Regierung von Nikol Paschinyan kritisiert, kann schnell wegen Verleumdung oder Beleidigung verurteilt werden. Ruben Gazayan wurde in Jerewan geboren und ist Generalmusikdirektor am Theater Altenburg-Gera. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was können Sie uns über Einschüchterung, Diskreditierung und Verfolgung der Opposition sagen?
Ja, das sind alles Probleme und leider die heutige Realität in Armenien, die noch vor wenigen Jahren kaum denkbar war. Ich meine, die Fassade natürlich stimmt, aber was da innenpolitisch passiert, es ist im Prinzip eine ganz klassische Diktatur, weil diese sogenannte Regierung, die kam übrigens mit den großen Versprechungen des Antikorruptionskampfes und man muss inzwischen sagen, ganz nüchtern, das ist die korrumpierteste Regierung überhaupt, die Armenien in den 30 Jahren hatte. Armenien gleicht jetzt einem Flugzeug, das voll ist bis zu den Gepäckablagen mit Passagieren und vorne im Cockpit sitzen Piloten, die gar keine Ahnung haben, wie man das Ding fliegt. Ganz davon zu schweigen, wie man starten und landen kann. Und das ganze Land ist praktisch im Freiflug nach unten. Heute wird das gesagt, morgen genau das Gegenteil. Und sobald man denen das vorhält, dann wird gedroht, dass man sowas nie gesagt hat.
Wie konnte er denn dann überhaupt Ministerpräsident werden, Nikol Paschinyan? Und wie steht es, um mal ins Gehäuse zu schauen, zum Beispiel um die Medienlandschaft in Armenien? Denn Paschinyan war ja mal Chefredakteur einer Zeitung.
Naja, er ist immer noch sozusagen mehr oder weniger Inhaber. Das ist ja seine Familienzeitung, mehr oder weniger, kann man so sagen. Das ist allerdings mehr der Boulevardpresse zuzuordnen. Aber es ist tatsächlich so, dass es bis heute noch so ist, dass Armenien teilweise über diese Zeitung regiert wird, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Abgesehen davon, wie oft plötzlich geht er mit Live-Videos auf Facebook und redet sich dann in Rage stundenlang teilweise. Wie konnte er gewinnen? Der kam einfach auf dieser Woge der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung unmittelbar davor und mit der Korruption, die damals tatsächlich herrschte. Aber die Korruption heute stellt alles in den Schatten, was damals war.
Wie polarisiert empfinden Sie die armenische Gesellschaft? Wer steht auf der anderen Seite?
Es ist ganz einfach zu beantworten. Die armenische Gesellschaft war noch nie so polarisiert und zugleich auch so resigniert wie jetzt. Diese Politik betreibt er virtuos. Also man muss sagen, er ist ein waschechter Populist. Er hat von Anfang an übrigens die armenische Gesellschaft buchstäblich in Schwarze und Weiße unterteilt. Das sind jetzt nicht meine Worte, das sind seine Worte und die seiner Fraktion, die bis heute auch manchmal verwendet werden. Also die haben praktisch die Gesellschaft geteilt in gute Armenier, die für sie sind, und alle anderen sind die ganz Bösen. Der hat etliche Male auf Facebook in diesen Live-Zuschaltungen appelliert, dass alle, die ihn und seine Regierung und seine Politik schlecht finden, direkte Gewalt, also er hat aufgerufen zu Gewalt, und zwar in ganz anderem Ausmaß, als es zum Beispiel ein Donald Trump gemacht hat. Nur wird darüber leider viel zu wenig geredet. Und er regiert nach der Maxime, je mehr die Leute einander hassen, desto leichter ist es für ihn natürlich, in diesem trüben Wasser zu fischen. Er bekommt leider auch keinen Gegenwind aus dem Ausland, deswegen kann er so sein Unwesen treiben.
Begleitet die Kunst in Armenien diese politische Situation? Ist sie frei?
Wissen Sie, es ist so, die armenische Gesellschaft, die war schon immer an der Politik sehr interessiert. Und alle reden über Politik, sobald man sich irgendwo trifft, zusammensitzt. Nur das Ausmaß der allgemeinen Einschüchterung ist derart gigantisch jetzt. Das gab es so in diesem Ausmaß noch nie, sodass Kulturschaffende, 90% von denen sich komplett auf ihre Kunst sozusagen zurückgezogen haben. Und viele sagen, nee, ich habe nichts mit Politik zu tun oder weigern sich überhaupt über Politik zu sprechen, weil sie ganz genau wissen, dass sie dann ihre Jobs verlieren, dass ihre Familien, ihre Verwandte dann Drohungen ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Also es trauen sich leider viel zu wenige, die in Armenien leben, zu reden. Andererseits natürlich möchte ich die schweigsame Mehrheit dort, gerade der Elite, der Intelligenz des Landes, der Kulturschaffenden, der Wissenschaftler, der Professoren und. Es ist sicherlich zu leicht zu sagen, warum reden die nicht? Weil diese Menschen natürlich auch ihre Lieben haben. Die haben ihr Leben teilweise jahrzehntelang, Berufs- und so weiter und so fort, was sie dann innerhalb eines Tages verlieren könnten, weil sie buchstäblich zu persona non grata werden. Das ist jetzt auch nicht einfach so dahergesagt, sondern es gibt immer mehr Armenier, die in Armenien geboren, aufgewachsen sind, aber weil sie sich besonders hervorgetan haben im Kampf gegen dieses Unrecht, denen die Einreise nach Armenien in ihrer Heimat und wohlgemerkt mit armenischen Pässen verwehrt wird.
Aber Armenien finanziert sich doch gerade über die Armenier aus der Diaspora.
Ja, wissen Sie, es ist so, Diaspora spielte bis vor kurzem eine unglaublich wichtige Rolle, nicht nur finanziell, auch politisch. Die Diaspora-Armenier waren immer integraler Bestandteil der armenischen Welt. Und diese Regierung macht alles, um genau diese Verbindung abzuschneiden. Sie wittern von dort Gefahr. Vor einigen Monaten einer der wichtigsten ethnischen Armenier, ein Franzose, der wahnsinnig viel für Armenien gemacht hat, ihm wurde die Einreise verwehrt. Dieser Mann ist in Armenien persona non grata. Ein Skandal, weil dieser Mensch, es gibt zwei Staaten, die ihn zu persona non grata erklärt haben, aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist einmal Aserbaidschan und einmal die Türkei. Es gibt etliche solche skandalöse Beispiele. Das sind Zustände, die bis vor kurzem unvorstellbar waren in Armenien.
Sie sind einem künstlerischen Ruf aus Armenien nicht gefolgt, dirigieren aber immer mal wieder dort. Was ist das für ein Gefühl? Was würden Sie, was möchten Sie dem Land geben, in dem Sie geboren wurden, mit Ihrer Musik?
Diese Position hätte ich nicht parallel mit meiner Tätigkeit hier am Theater in Altenburg-Gera machen können. Allerdings, wir haben trotzdem meine Zusammenarbeit mit einem der wirklich besten armenischen Orchester institutionalisiert. Und ich möchte diesem Land Zuversicht geben, meine Liebe diesem Land gegenüber meine, wissen Sie, das sind meine Wurzeln. Deutschland ist längst meine zweite Heimat. Aber in Armenien, ich bin dort geboren. Ich habe dort über 20 Jahre gelebt und ich möchte einfach das zurückgeben, was ich nicht nur dort gelernt habe. Ich möchte diesem Land Trost spenden, weil in diesen Zeiten entfaltet sich eine eigentlich Tragödie nationalen Ausmaßes in Armenien. Nur geschieht das weitestgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit.
Sagt Ruben Gazayan, Generalmusikdirektor am Theater Altenburg-Gera, wo er am kommenden Donnerstag wieder die Passagierin von Mieczyslaw Weinberg dirigiert. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ich danke auch.
Der Premio Cervantes ist die wichtigste Auszeichnung, die Spanien für spanischsprachige Literatur zu vergeben hat. Zum mutmaßlich 407. Todestag von Miguel de Cervantes wird der 93 Jahre alte Rafael Cardenas morgen mit dem Preis geehrt. Peter B. Schumann über den Venezolaner, von dem auf Deutsch nur ein einziger Band vorliegt.
Venezolanische Literatur war bei uns nie besonders populär. Denn nur selten gelang es den Autorinnen und Autoren des reichen Öllands, mit ihren Themen international erfolgreich zu werden. Das hat sich seit dem letzten Jahrzehnt etwas geändert, als Alberto Barrera Tüsca und Carina Sainz Borgo mit ihren Romanen die kritische Aufarbeitung des verheerenden Erbes des linken Populisten Hugo Chavez begannen und damit auf weltweites Interesse stießen. Ganz anders ging es dem Poeten Rafael Cardenas. Er war vor allem in der spanischsprachigen Welt hoch angesehen und hat dort einige der renommiertesten Auszeichnungen erhalten. Der venezolanische Schriftsteller Juan Carlos Méndez Guedes hält ihn für einen der wichtigsten Autoren seines Landes.
Cardenas in Venezuela ist eine Figur mythisch.
Cardenas ist eine mythische Figur in Venezuela. Er verkörperte bereits in den 1970er Jahren für uns so etwas wie den Schriftsteller schlechthin. In allen literarischen Beilagen erschienen seine Gedichte und später auch seine Essays. Er blieb trotz all dem Wirbel ein bescheidener, schüchterner Mensch und galt in den 1970er, 80er Jahren als die Stimme der venezolanischen Literatur.
Hierzulande ist Rafael Cardenas nur ein paar Eingeweihten bekannt. In Zeitschriften war hin und wieder ein Gedicht von ihm zu lesen. Und vor Jahren ist sogar ein schmaler Band seiner Werke auf Deutsch erschienen, Klagelieder im Gepäck. Doch seinen Stellenwert in Venezuela war hier niemandem bewusst und schon gar nicht seine politische Bedeutung als Cervantes-Preisträger.
Es war ein Freudentag für viele Venezolaner, auch für uns im Exil. Endlich erfuhr die Welt etwas Positives über unser gebeuteltes Land, über einen Dichter, der das andere Venezuela repräsentiert und für uns eine moralische Instanz darstellt. Deshalb waren wir begeistert über diese internationale Anerkennung für diesen großen Poeten.
Rafael Cardenas hat sich sehr intensiv mit der Literatur anderer Länder auseinandergesetzt und schätzte besonders die großen deutschen Autoren.
Thomas Mann, Hermann Hesse, Stefan Zweig.
Zum Beispiel Thomas Mann, Hermann Hesse, Stefan Zweig. Ich selbst habe viel über Rainer Maria Rilke geschrieben, denn das, was die Deutschen Gedankenlyrik nennen, interessiert mich sehr. Gedichte, in denen die Reflexion im Vordergrund steht. Ideen, die den Leser beschäftigen sollen.
Wie zum Beispiel in dem Gedicht über Rilke. Ein Auszug.
Rilke. Las cosas supieron más que los hombres de su mirada a la que se abrían para otra existencia.
Die Dinge verstanden besser als die Menschen seinen Blick, unter dem sie sich einer zweiten Existenz hingaben. In sich aufnehmend, verwandelte er sie in das, was sie waren, gab sie ihrer Bestimmung zurück, ließ sie baden in ihrem eigenen Gold. Wissen denn diese Hingegebenen von ihrem göttlichen Zustand?
Rafael Cardenas vereint in seiner Lyrik sprachliche Stringenz und mitunter überbordenden Esprit. Sie ist erfüllt von alltagsbezogenen, magischen und auch philosophischen Motiven. Dabei kommt er aus einem völlig anderen Kontext. Der junge Cardenas engagierte sich in den 1950er Jahren wie viele seiner Generation in der kommunistischen Partei und nahm am Guerillakampf gegen die Diktatur Pérez Jiménez teil. Später trat er aus der KP aus und schrieb sein berühmtestes Gedicht »Derrota, Niederlage«, den poetischen Abgesang seiner Generation. Seinem frühen Engagement ist er auf ganz andere Weise treu geblieben, wie seine Tochter Paula ausführt.
Er ist heute sehr viel stärker dem Menschen, der Menschheit verpflichtet. Denn er lehnt jede Form von Diktatur, Totalitarismus und Heldenverehrung ab. Er drückt seine Kritik jedoch nicht direkt aus, wie andere Poeten, denn er will nicht unmittelbar gesellschaftlich eingreifen. Er schreibt aus einer humanistischen Sicht, ist der Achtung vor dem Leben und den menschlichen Werten verpflichtet, die er uns mit seiner Dichtung vermitteln will.
Rafael Cardenas, morgen bekommt er den Cervantes-Preis für spanischsprachige Literatur. In den Zeitungsfeuilletons von morgen, sagt Ihnen gleich Tobias Wenzel, geht es um Kunst in Wort und Bild und Display.
Sind Sie eigentlich Handyist? Handy was? Willi Winkler klärt auf, wenn er in der Süddeutschen Zeitung schreibt, der Handyist ist schon überall gewesen und hat jetzt auch die weltberühmte Vermeer-Ausstellung in Amsterdam mitgenommen. Er hat jedes der 28 Bilder abgeschritten, hat sie zwar nicht gesehen, da war keine Zeit und der Druck der Leute hinter ihm zu groß, aber er hat jedes einzelne fotografiert und kann sie nach der erfolgreichen Jagd als seine Beute mit nach Hause nehmen. Winkler spricht mit Blick auf diese Menschen gar von einer Landplage. Aber dann die große Überraschung. Der Journalist setzt zur Ehrenrettung dieser flüchtigen Betrachtung oder gerade Nichtbetrachtung der Kunst an. Der Handyist ist dank seiner nervtötenden Kamera der Enzyklopädist der verschwindenden Welt geworden, schreibt Winkler. Jedes Verschlussklacken liefert ein neues Beweisfoto dafür, dass es eine andere Welt gibt als die, die sofort wieder zuschlägt, wenn man das Museum, den Konzertsaal und die Schatzkammer verlässt. Mehr noch, der Handyist sei der einzig wahre Kunstliebhaber. Was hat sich Winkler da denn eingeworfen, kann man sich als Leser dieses SZ-Artikels fragen. Und wo gibt's das? Das will ich auch. Auf der Leipziger Buchmesse, die am Mittwoch eröffnet wird, werden Handyisten sicher ihre Lieblingsschriftsteller knipsen. Noch nie sei diese Messe so wichtig gewesen, schreibt Gerrit Bartels im Tagesspiegel. Denn in den vergangenen Tagen entstand bisweilen der Eindruck, Deutschlands größter lebender Schriftsteller nach, sagen wir Thomas Mann, habe seinen lang erwarteten Roman veröffentlicht. Damit spielt Bartels auf das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre an, das als Schlüsselroman zu Springer medial große, um nicht zu sagen viel zu große Aufmerksamkeit bekommen hat, auch wenn er, liest man zwischen den Zeilen, literarisch unbedeutend ist. Vielleicht redet man in Leipzig zum Beispiel über den neuen Roman von Salman Rushdie, der nun ein ganz anderes Kaliber von Schriftsteller ist als Stuckrad-Barre, schreibt Bartels weiter im Tagesspiegel. Victory City, so der Titel von Rushdies Roman, sei nämlich bisher gefühlt kaum wahrgenommen worden. 3 Wochen nach der Leipziger Buchmesse beginnen die Solothurner Literaturtage. Dafür gibt es nun schon eine Charta für ein diskriminierungsfreies und vielfältiges Literaturfestival. Es wird auch daran erinnert, dass die Grundrechte der Anwesenden geachtet und gewahrt werden sollen, schreibt Thomas Riebi merklich genervt in der Neuen Zürcher Zeitung. Das könnte man zwar aus der Bundesverfassung ableiten und gilt nicht nur an den Solothurner Literaturtagen, aber es verleiht einem Festival zweifellos Bedeutung, wenn man spürt, dass die Veranstalter in großen Zusammenhängen denken. Was ansonsten in der Charta stehe, könne man als elementaren Anstand bezeichnen. Literaturfestivals werden kaum von Hooligans heimgesucht. Dass sich Martin Suter-Fans nach einer Lesung am Aare-Ufer mit Alex Capu-Verehrerinnen prügeln, kommt selten vor, schreibt Ribi und fragt, wo liegt also das Problem? Wahrscheinlich wissen es die Veranstalterinnen und Veranstalter auch nicht. Mehr Achtsamkeit sollte man in jedem Fall vom Tier einfordern, das in Bayern gerade sein Unwesen treibt. Der FC Bayern ließ bereits anfragen, ob die Naturschutzbehörde den genauen Aufenthalt eines Bären kennt. Man wolle mal Thomas Tuchel dorthin zum Joggen schicken, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Damit solche Wünsche nicht überhand nehmen, denkt Sultan Söder über einen Abschuss nach. Also von dem Bären, nicht von Thomas Tuchel.
Tobias Wenzel mit seiner Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke.